Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich weiß nicht, was sie wollen. Wenn sie nach einer klaren Antwort suchen, kann ich ihnen sagen, dass ich keine negativen Tests habe, aber was ich habe, sind spezielle Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir über einen langen Zeitraum angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zu einem Albtraum für Menschen wie sie macht. Wenn sie sich impfen lassen und vernünftig verhalten, lasse ich es darauf beruhen. Ich werde nicht nach ihnen suchen. Ich werde sie nicht verfolgen. Aber sollten sie das nicht tun, werde ich sie suchen. Ich werde sie finden und entschwurbeln. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 44. Und auf meinen Ohren ein verrotzter Kollege aus Aachen, Benedikt Stanitzek. Hallöchen. Ja,
hallo, und mit mir in der Quarantäne der Podcast.
Nee, Isolation ist das ja bei dir. Nicht Quarantäne.
Ja, ach so, ja. Dann, wir steigen schon direkt in die Fresse ein quasi.
Genau.
Ja, I got taken.
Ja.
If you know.
Genau, you know.
Ja, mich hat's erwischt.
Tja. Armes Hascherl.
Armes Hascherl. Ja, Corinna war zu Besuch oder ist noch zu Besuch quasi.
Ja. Deswegen, wir hatten ja eigentlich überlegt gehabt, eventuell eine Live-Folge sozusagen aufzunehmen. Die ist aber deinem positiven Test so im Opfer gefallen. Ah, aber seit langem nochmal, ich weiß gar nicht seit wie langem, nochmal im Abstand von 2 Wochen.
Ja, ich hatte ja quasi keine gute Ausrede.
Nee, genau. Du sitzt fest und da hast nichts zu tun. Fest. Also in Anführungszeichen.
Aber tatsächlich, ich habe heute nach exakt 10 Tagen mein erstes negatives Schnelltestergebnis wieder.
Ja, immerhin. Ja. Macht man das jetzt so, dass man irgendwie so sonst wie bei irgendwie Kinderpartys oder sowas irgendwie so sagt, so herzlichen Glückwunsch und irgendwie eine kleine Geste mitbringt, irgendwie so eine Flasche Bier oder so?
Ich habe jetzt in den letzten Tagen viel Witze mit diesem Stay positive, nein, negative
ja, genau.
mitbekommen, aber ja.
Tja.
Ja. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht lustig.
Ja, glaube ich dir.
Also,
ich warte ja.
Falls es noch jemand nicht gemacht hat, lasst euch boostern, impfen.
Und falls nehmt, jemand was ihr wieder sagt. Könnt.
Ja, nehmt alles, was ihr kriegen sollt. Und falls jetzt wieder Leute sagen, ja, du hast es ja trotzdem auch bekommen, ja, ich habe auch nachgerechnet. Ich hatte meinen Booster ja schon relativ früh im November. Mhm. Ja, und jetzt quasi mit Omikron und dann halt ist das genau das, was eigentlich die ganzen neuen Studienergebnisse zum Infektionsgeschehen gesagt haben, dass mein quasi Impfschutz gegen Omikron nach dem Booster halt jetzt schon wieder am Sinken ist und ja.
Ja, aber da kann ich direkt im Prinzip reingrätschen mit einem Thema sozusagen, was ich für sozusagen unseren Einstieg in den Podcast vorbereitet habe, nämlich die vierte Impfung. Da hatten ja jetzt schon Leute, oder wurde ja schon drüber diskutiert schon mal, ob vierte Impfung, wenn ja, wann und warten auf geupdateten Impfstoff oder doch einfach nochmal so reinhauen und bla bla bla. Und zum Glück muss man ja im Prinzip sagen, sind die Israelis immer im Prinzip 1-2 Monate dem Geschehen voraus, was Impfen zumindest angeht. Und da gibt es jetzt die ersten 2 Studien, die gezeigt haben, dass die vierte Impfung im Prinzip in Anführungszeichen nichts bringt. Also die hat keinen signifikanten Einfluss auf das Infektionsgeschehen in dem Sinne. Also die Wirksamkeit davon ist im Prinzip vernachlässigbar von der vierten Impfung, sodass man da jetzt erstmal nicht sagen kann, Leute, lasst euch alle ein viertes Mal impfen, weil bei mir ist ja genauso wie bei dir, meine Boosterimpfung war auch Ende November. Und wenn man sagen würde, was ich alle alle 3-4 Monate auffrischen, dann müsste ich das ja auch schon machen. Aber das macht, glaube ich, aktuell einfach keinen Sinn, solange es keinen geupdateten Impfstoff gibt. Und ich habe dir eben ja schon sozusagen off-record erzählt gehabt, dass ich auch eigentlich darauf warte, dass ich es jetzt irgendwann kriege, weil in meiner Corona-Warn-App habe ich halt irgendwie gefühlt jede Woche eine rote Meldung, dass ich irgendwie eine Begegnung hatte. Aber ja, bisher toi toi toi, auf Holz klopf.
Das hörte sich aber eher nach Furnier an.
Drin ist Holz.
Gehäckselt.
Genau. Ja, bisher bin ich gesund geblieben.
Das ist sehr schön. Ja. Ich wünsche es dir auch nicht. Und meine Corona-Warn-App war seit 2019 grün.
Tja, so ist das. Und direkt noch auch zum Thema Impfung. Nicht aber explizit, sage ich mal, in Bezug auf Corona. Aber ich dachte mir, das passt auch ganz gut dann mit dazu. Es gibt auch zwei Forschergruppen, die im Prinzip an einem in Anführungszeichen Universalimpfstoff gegen Coronaviren arbeiten, weil Coronaviren sind ja generell ein üblicher Erkältungserreger, sage ich mal.
Ja, ja, okay.
Und deswegen ist es im Prinzip, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir nochmal sowas kriegen, wie jetzt, sage ich mal, den SARS-CoV-2-Erreger.
Und naja, SARS und MERS waren ja auch schon eben, die gleiche
genau,
Familie. Also
die waren ja auch da. Genau, die kommen so im Abstand, gefühlt im Abstand immer so von 10, 15 Jahren, kommt da immer ein neuer um die Ecke. Und das ist ganz interessant, das werde ich auch in die Shownotes packen. Ein Bild von einem Tweet von einem aus dieser Forschergruppe, die eben da momentan dran arbeiten. Man kann die Coronaviren grundsätzlich in verschiedene Untergruppen unterteilen. Und ich rede jetzt nicht von den Untergruppen unseres SARS-CoV-2-Erregers, sondern generell von allen Coronaviren. Die werden nämlich auch nochmal unterteilt in Alpha, Beta, Gamma, Delta Untergruppen. Mhm. Und,
also nicht Varianten.
Nee, nicht Varianten, sondern das sind wirklich verschiedene Familienzweige im Prinzip, wenn man so möchte. Wenn man einen Stammbaum hat, sind das sozusagen verschiedene Familien mit einem Ursprung. Mhm. Und für den Menschen, sage ich mal, am interessantesten sind die Alpha- und Beta-Varianten, wobei die, sage ich mal, alle Varianten, die bisher zum Problem wirklich für uns wurden, kamen aus der Beta-Familie. Und da kann man nochmal unterteilen in verschiedene Zweige. Und sowohl jetzt unser SARS-CoV-2 als auch der ursprüngliche SARS-Virus, die kommen aus der Familie, aus der Untergruppe der Sabeco-Viren und MERS kommt aus der Gruppe der Merbeko-Viren. Und die arbeiten jetzt momentan eben primär erstmal, also generell am Familienzweig der Beta-Coronaviren, ein Impfstoff sozusagen, der da möglichst viele angreift. Und die haben da momentan einen in der Testung, der sowohl, sage ich mal, einen Großteil der Merbeko-Viren abdeckt, als auch der Sabeco-Viren. Und was auch noch ein Unterzweig ist, aber da kennt man jetzt die, also zumindest im Allgemeinen kennt man die Untervarianten jetzt nicht so, weil das eher harmlose Erkältungserreger waren, gibt es noch den Zweig der MBeko-Viren. Die sind da auch noch mit eingeschlossen. Also man fokussiert sich da hauptsächlich auf den Beta-Familienzweig mit dem Impfstoff. Und will dann eben versuchen, dadurch, dass man im Prinzip gegen einen möglichst großen Anteil der Beta-Familie eine Immunität, eine Grundimmunität zu vermitteln, um im Prinzip präventiv schon direkt zu verhindern, dass eben so stärkere Varianten wie jetzt eben der SARS-CoV-2 Urvirus, sage ich mal, dass die gar nicht erst so schnell grassieren und sich ausweiten können, sodass man dann eventuell, wenn nochmal sowas ausbricht, das wirklich eher auf eine Endemie oder sowas einschränken kann und daraus nicht dann direkt wieder eine Pandemie wird.
Das wäre ja ein deutlicher Schritt dann.
Ja, ist aber noch in den Kinderschuhen, also sind gerade in der Phase 1 Studie.
Na, wenn du jetzt richtig unkst, hätten wir ja noch wieder 10 bis 15 Jahre jetzt. Wobei, eher 10 statt 15. Corona läuft ja jetzt auch, also SARS-CoV-2 läuft ja jetzt auch schon ein paar Jährchen.
Ja, das stimmt.
Ja. Also sprechen wir uns dann in 10 Jahren wieder darüber.
Ja, genau. ich sehe schon kommen, wenn wir beide dann irgendwie in Rente sind, machen wir immer noch diesen Podcast, Folge 1000 oder sowas. Und dann so, weißt du noch, damals, zu Corona-Zeiten.
Damals, als man nur FFP2-Masken tragen musste.
Genau. Ja. Wer weiß, vielleicht wohnen wir dann irgendwie auf dem Mond oder auf dem Mars, weil die Erde verseucht ist.
Oh, ja, why not?
Why not? Ja. Nee, das war aber das, was ich erzählen...
Apropos Mond, dazu habe ich heute auch noch was.
Ja, okay, dann hau raus, weil das war nämlich alles, was ich im Prinzip an
Achso, das wollte ich als Causa Obscura machen.
Achso,
das kommt später noch dran. Okay. Aber ich habe tatsächlich noch was anderes. Ich hatte ja das letzte Mal über das James-Webb-Teleskop gesprochen.
Ja.
Das letzte Mal? Oder ich hatte darüber gesprochen.
Ich meine das letzte
Mal. Und da habe ich noch ein kleines Update jetzt. Also das ist jetzt schon seit ein paar Wochen an seiner Destination angekommen, voll entfaltet und bereitet sich quasi auf seinen Einsatz vor. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist das alles ausgeklappt, ist es an Position? Warum dauert das noch? Hast du eine Idee? Hast du es mitbekommen, was sie momentan machen?
Irgendwie kalibrieren vielleicht?
Es geht in die richtige Richtung. Kalibrieren müssen sie es natürlich auch. Aber das größte Problem, was sie haben, das ist ja ein Infrarotteleskop, wie ich ja schon gesagt habe. Also das heißt, da ist keine große Kamera im engen Sinne drin, das einfach ein Bild macht, sondern das ist quasi ein Infrarotsensor, der halt, also ein Lichtwellensensor, der halt Licht aufnimmt und das dann halt wieder optisch zu einem Bild zusammen übersetzt. Und Infrarot ist halt sehr, sehr langwellige Strahlung. Das heißt, das ist auch tendenziell Licht, das schon sehr, sehr lange unterwegs ist, weil es sich halt, ne, weil es von sehr weit weg, lange Wellen, und deshalb können wir damit quasi in die Vergangenheit gucken, weil wenn das halt von sehr, sehr weit weg kommt, ist es auch von da, von einer sehr, sehr langen Zeit gestartet.
Ja.
Das heißt, wir gucken quasi sehr, sehr weit in die Vergangenheit. Und da das James Webb so weit ins Infrarot blicken kann, wie noch kein anderes Teleskop, was wir so weit raus... Gut, das ist das Teleskop, was wir am weitesten rausgeschickt haben. Können wir damit am weitesten in die Vergangenheit quasi gucken. Und deshalb erhofft man sich ja bahnbrechende Erkenntnisse von. Das Problem mit infrarotem Licht ist, das ist quasi das, was man auch langläufig als Wärmestrahlung bezeichnet. Und deshalb habe ich ja da schon gesehen, dass das so Sonnenschilde hat, damit die Sonnenwärmestrahlung quasi auch abgeschirmt ist. Sonst würde die halt das Bild ja verfälschen, weil die Sonne natürlich deutlich näher ist und mehr infrarote Strahlung aussendet, als das, was es auffangen
soll. Aber muss das ganze Ding vielleicht jetzt erstmal nach der Reise abkühlen?
Exakt. Ah. Die Spiegelflächen haben noch jetzt so 40 bis 50 Kelvin. Das musst du dir vorstellen. Das ist eigentlich schon recht frisch, möchte man meinen.
Aber echt.
Also quasi...
Wie viel? 0 Grad sind 240, oder? Also 0 Grad
Celsius. 273,15.
273. Wie komme ich denn auf 240?
Und 0 Kelvin ist der absolute Nullpunkt. Den erreichst du quasi physikalisch auch nicht, weil du dann jede atomare Bewegung, weil quasi, das ist ja auch Temperatur, das ist ja Energie, hält man es. Und du kannst kein Atom, also das Problem ja ist, Masse und Materie ist ja quasi sich bewegende Elektronen in der Hülle. Und wenn du diese Bewegung aufhören würdest, würde das ja... das ist...
Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen.
Genau, sagen wir, es ist schwierig.
Ja.
Und deshalb eigentlich den absoluten Nullpunkt erreicht man nicht. Aber es wäre cool, wenn wir so nah wie möglich da dran kommen würden. Das Problem, habe ich aber auch schon gesagt, wir sind im luftleeren Raum. Das heißt, was wir umarmen, um Energie, also Wärme abzuführen, wir haben nicht wie auf der Erde hier Konvektion, das heißt, wir können nichts anpusten und damit Wärme abführen. Wir haben auch keine Wärmeleitung, weil wir ja kein Medium haben, was direkt diese Spiegelflächen berührt. Das Einzige, was wir haben, ist Strahlung. Und Strahlung ist der schwächste bzw. ineffizienteste Wärmeübertragungsmechanismus. Und deshalb... dauert das jetzt einfach. Das Problem ist, dass das ja auch immer, dass Wärmeübertragung immer potenzialgetrieben ist. Das heißt, je größer die Differenz ist, desto schneller geht das. Aber das ist ja eigentlich auch relativ intuitiv. Wenn man hier auf der Erde Dinge abkühlen lässt, je höher der Temperaturunterschied ist, desto schneller geht's.
Ja.
Und wenn man das dann angleicht, dann dauert es aber einfach sehr, sehr lange. Und das ist jetzt halt auch das Problem. Und du kannst da nichts tun, um das aktiv zu beschleunigen. Und deshalb sitzt man da jetzt und wartet halt, bis die quasi Spiegelscheiben von diesem Primärspiegel, diese Hexagon-Dingsbumsies, die korrekte Temperatur haben, damit sie halt selber keine, nicht mehr so viel Infrarot-Wärmestrahlung ausstellen, um die Bilder zu verfälschen.
Weil, also, gibt es da eine angestrebte Zieltemperatur?
Ja, die haben eine Target-Temperatur.
Weißt du, wie hoch die ist? Oder wie niedrig?
Sub 20 Kelvin.
Wahnsinn. Verrückt.
Ja. Von daher, das fand ich jetzt auch noch interessant, dass wir da jetzt anscheinend noch ein bisschen warten müssen, bis wir da die ersten Bilder... Es soll aber noch vor der ersten Jahreshälfte soll es das erste Bild dann geben.
Mhm. Da also, bin ich mal gespannt.
Ja, ja.
Ob das wieder sowas, so ein schönes Bild wird, wie damals mit dem... was war denn das noch? War das ein schwarzes Loch?
Also ja, mit dem, wo man dann den Halo da...
Ja, genau.
Das war aber, ja, genau, das war, da hatten wir auch schon drüber diskutiert, dass das ja im engeren Sinne ja kein Bild ist, sondern dass das ja genau. Nur visualisierte Messdaten sind. Aber das gleiche Problem hast du da auch, weil wir müssen das ja zwangsläufig, um es zu visualisieren, dann ins sichtbare Licht verschieben.
Ja.
Sonst wäre es halt einfach nur... Moment. Ein schwarzes Bild.
Ja, stimmt. Ja. Ja, im Prinzip wie Bienen gucken. Für Bienen ist ja das, was wir als rot sehen, schon schwarz. Weil die ja auch ein verschobenes Spektrum haben von Farben, die sie wahrnehmen können. Also die nehmen nicht nur Infrarot nicht mehr sichtbar wahr, sondern auch schon halt wirklich rotes, also das, was wir als rot noch klar erkennen können, ist bei denen auch schon... eben einfach schwarz. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass es eben trotzdem doch so viele oder relativ viele Pflanzen und Blüten gibt, die halt rot sind. Also irgendwie so Rosen, Mohn
oder sowas. Das heißt, deren Spektrum, ist das kleiner einfach oder ist das Richtung Ultraviolett verschoben?
Genau, also das ist von der Breite her sozusagen relativ gleich tatsächlich sogar mit dem von uns Menschen, nur einfach Richtung Ultraviolett verschoben. Also die,
ja, cool.
Die können halt ultraviolettes Licht sehen und eben dann, das hatte ich glaube ich aber auch schon mal erzählt gehabt, die können halt auch noch die Polarisationsrichtung des
Ich erinnere mich. Ja, lustig. Und dann spreche ich jetzt natürlich noch den großen Elefanten im Raum an. Es ist Formula One Launch Week. Also jetzt die letzte Woche und die nächste Woche. Wir sind genau quasi dazwischen. Es fehlen noch... Ja, wobei, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ja ein bisschen verkommen mittlerweile, dass die Autos eigentlich an den eigentlichen Launches nicht mehr gelauncht werden, sondern dass man dann nur eine Teampräsentation macht. Das heißt, man stellt irgendein Dummy-Fahrzeug dahin, das man bunt angemalt hat und spricht dann darüber, wie toll das dort in den Farben aussieht. Was immer so ein bisschen lächerlich
ist. Sag ich mal so, die Grundzüge konnte man ja schon zum Teil erkennen.
Also ich erinnere mich da vor allen Dingen jetzt an den Red Bull Lounge, wo man dann da Christian Horner und Adrian Newey neben das Auto stellt, das nur dieses quasi dieses Auto, was das Reglement verdeutlichen sollte, was die Formel 1 selber gebaut hat, was halt nichts mit den tatsächlichen Autos zu tun hat, wo man dann halt eine Red Bull Livery draufgeklebt hat und dann spricht man mit den technischen Verantwortlichen darüber, wie schnell doch dieses Jahr das Auto ist. Also, es tut mir leid, das tut mir weh.
Ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen Verarschung, muss man ja eigentlich sagen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Ferrari denke oder so, der ist ja schon, da sieht man ja das schon ist, eindeutige...
Das war ja auch erfrischend, dass das tatsächlich eine genuine Presentation war. Ja. Da war das Auto... Da kann man auch gut Ferrari-Livery-Präsentationen werden, auch sagen wir mal ein bisschen. Immer underwhelming, dafür würdest du halt keinen zum Aufstehen bewegen.
Wobei ich auch sagen muss, also jetzt auch abgesehen davon, dass man tatsächlich was an der Aero sehen konnte, ich finde dieses Dunkelrot mit dem Schwarzen Kombination sehr sexy irgendwie.
Das stimmt, das ist
ein Es war ja vorher, auch wenn ich so an Schulzeiten denke, war es ja immer eher so Rot und Weiß, so mehr. Von der Kombi.
Gut, das ist jetzt wieder 90er.
In den 90ern
hatten sie das auch.
Ich fand auch, die hatten, es war vorletzte Saison, glaube ich, wurde ja auch einmal zum Jubiläum irgendwie so, ich glaube in Monaco das, war das, dieses dunkle.
Nein, Monza. Mugello. Mugello. Ja, nein. Okay. Das war Mugello. Das war der 1000. Grand Prix.
Ja, genau, das war es, ja. Da fand ich auch das Dunkelrot, fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Fand ich auch schöner als das echte Ferrari-Rot.
Burgundy.
Burgundy.
Aber das ist tatsächlich ein anderes Rot als das. Das ist jetzt wieder dieses klassische Scarlet Red. vielleicht ein bisschen dunkler.
Okay. Ja, und was sagst du zu der Aero, sage ich mal, oder was man bisher davon gesehen hat zumindest?
Ich bin natürlich, was ich halt toll finde, ist, dass die Autos so unterschiedlich aussehen.
Ja.
Das, was ich eigentlich prognostiziert hatte, dass keins dieser Autos aussieht wie das, was quasi die Formel 1 präsentiert hat, und keins sieht gleich aus. Vor allen Dingen nicht nur halt, dass einzelne Flügelelemente vielleicht ein bisschen anders sieht, sondern das gesamte, dass quasi Regelinterpretationen deutlich aussehen. Das sieht man vor allen Dingen an den Kühleinlässen und den Seitenkästen, dass es da eine unglaublich große Variationsvielfalt quasi an verschiedenen Lösungen gibt, halt die quasi die, wenn man sieht, diese Aston Martin Lösung mit den tiefen Unterschnitten, aber riesig großen langen Seitenkästen, oder der Williams, der einfach quasi keinen Unterschnitt hat und die halt dieses Abflachen hat.
Oder auch der Ferrari, der hat ja auch sehr wenig unterschnittene Seitenkästen, aber dafür dann hinten, also auch sehr breit nach hinten, also von der oben drauf Sicht, sehr, sehr breit und bis nach hinten durchgezogen, aber dann die Seitenkästen, wenn man sozusagen von so vorne schräg oben guckt, wie man sieht, wie die dann so nach hinten abtauchen und vermutlich dann die Luft ja Richtung unteren Beamring da.
Ich bin mal sehr gespannt, was das alles tut. Ich bin auf jeden Fall sehr fasziniert von den verschiedenen Lösungen und das eigentlich, da gibt es auf jeden Fall sehr viel zum Gucken.
Ja, ich bin auch gespannt.
Letztendlich ist das jetzt alles noch ein bisschen pointless, weil ich glaube denen erst, was sie da haben, wenn die am ersten Rennwochenende sind.
Ja, klar, natürlich. Aber was ich auch interessant fand, war, also ich habe mir jetzt die Specs sozusagen vom Mercedes noch nicht so genau angeguckt wie vom Ferrari. Aber da fand ich es interessant, die haben ja die Nase sehr weit nach unten vorgezogen. Also im Prinzip ist ja da wirklich die Nasenspitze der vorderste Teil. Also da ist ja der Flügel wirklich, wenn man drauf guckt, so ein bisschen pfeilförmig.
Der Unterschied ist zwischen den Konzepten, die du hast, ist da, dass Mercedes und Ferrari zum Beispiel die Nasenanbindung an der Main Plane haben, also an dem Hauptelement, das ganz vorderste, untere. Und zum Beispiel so der Aston Martin zum Beispiel hat die an der zweiten Ebene. Deshalb ist diese Nase kürzer. Das führt halt dazu, dass quasi das Main-Element mit dem zweiten Element nur quasi einen durchgängigen Slot hat.
Ja.
Weil da vorne die Nase nicht zwischen ist. Und das ist halt, deine Umströmung ist dann halt von dem Main-Element besser.
Ja, das stimmt. Und ich meine, aerodynamisch kann ich dazu natürlich nichts sagen, aber was ich optisch lustig fand, ist, dass der Unterbodenrand sozusagen bei dem Mercedes da vorne so ein bisschen so wellig ist und ich weiß, sieht so ein bisschen ausgefranst aus irgendwie.
Ja, das ist
als wenn jemand unsauber gearbeitet hätte eigentlich.
Ja, ich bin mir bei denen ziemlich sicher.
Ja, natürlich, das ist mir schon klar, dass es kein Ausversehen war, aber es sieht halt irgendwie ulkig aus.
Das Problem ist, ich darf mir über Formel 1 Aerodynamik auch nichts erlauben, weil erstens habe ich davon wirklich keine Ahnung. Also, ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich weiß, wie Aerodynamik funktioniert. Und ich kenne mittlerweile Leute, die genau an den Teilen da arbeiten. Und ich weiß, dass die hier auch schon mal zuhören. Und deshalb sage ich dazu absolut gar nichts.
Ja, am Dienstag, wenn die Folge rauskommt, abends klopft es an deiner Tür und sie stehen mit Mistgabel und Fackeln da.
Ja, der ist ja Gott sei Dank in Brackley, also.
Ja, okay.
Da kommt man jetzt auch nicht mehr so einfach rein und raus.
Ach, ja, dann kannst du ja doch Brexit. Was sagen.
Ja, so, genau.
Bist du dir sicher? Hast genug Zeit, um dich noch irgendwie abzusetzen.
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, das sehr spannend, was da jetzt dann halt noch passiert.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich auf die Saison, weil ich hoffe nämlich, dass durch die unterschiedlichen aerodynamischen Designs vielleicht auch nochmal, ich glaube nicht, dass wir Wunder erleben werden, dass auf einmal der Haas auf einmal auf dem Podium steht, aber vielleicht wird das ja nochmal ein bisschen durchmischt. Fände ich schön. Na. Gerade auch das so stimmt. In Richtung Alpha Tauri so schielend, die haben ja aus dem Auto die beiden Fahrer relativ viel rausquetschen können letzte Saison. Vielleicht sieht man dir ein bisschen weiter vorne. Ich bin neugierig auf jeden Fall.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Ach ja, was ich noch zusammenfassend sagen, es haben ja viele sich darüber beschwert, dass die Frontflügel so hoch aussehen jetzt. Das erinnert mich sehr an die Aero Designs von 2008.
Boah, kann ich mich jetzt nicht mehr dran
erinnern. Und meines Erachtens waren das in der Geschichte der Formel 1 mit die hübschesten Autos. Vor allem, weil sie aeromäßig so bonkers waren.
Warte, muss ich mal gerade googeln. Von 2008?
Ja. Vor allen Dingen der McLaren aus dem Jahr. Oh, 2007, 2008. Und tatsächlich kann man sagen, dass im Verhältnis zu der Groundplane, quasi zur Konstruktionsebene von den Formel 1 Autos, sind die Flügel gar nicht so viel höher als in den letzten Jahren. Das Einzige, was jetzt halt nicht mehr ist, die Autos besitzen keinen Rake mehr, also die sind nicht mehr angestellt.
Ja,
weil jetzt ja quasi diese riesigen Venturi-Tunnel und der Unterboden da sind, und das, weil es halt Ground-Effekt-Autos sein wird, aus diesem Grund, ne, mehr Closest Racing, mehr Followen können, und die funktionieren halt am besten, wenn das Auto gerade sehr nah am Boden sitzt, und deshalb sitzen die Autos, was man auch aus den Seiten ausgemacht hat, seltsam gerade. Das wirkt einfach mittlerweile, weil man an diesen Rake so gewöhnt ist, sehr optisch ein bisschen schwierig noch, so, ist not pleasant to the eye. Aber das führt halt davor, dass der Flügel jetzt halt höher wirkt, weil das Auto quasi nicht mehr den Flügel in den Boden rammt.
Ja, nee, ich finde, also für mich sieht das jetzt rein gar nicht so störend aus. Also ich weiß, was du meinst. Ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass sie nicht mehr so angestellt sind, die Autos. Aber mich erinnert das einfach ein bisschen an Indycar, muss ich sagen. Weil die Indycars stehen ja auch sehr gerade, tatsächlich.
Ja. Weil sie halt Straight-Line-Speed brauchen.
Ja, genau. Die brauchen weniger Anpressdruck, weil sie halt kaum Kurven fahren und wenn, dann Steilkurven.
Ja, das Problem ist, du hast ja immer den Trade-off. Wenn du Downforce hast, hast du auch Widerstand.
Ja, klar. Ja. Es geht nicht mit, es geht nicht ohne.
Es geht nicht ohne.
Ja, gut.
Alles hat einen Preis.
Genau. Genug gequatscht. Halbe Stunde ist rum. Kommen wir zu den Hauptthemen.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe einmal mitgebracht als, sage ich mal, Hauptthema in Anführungszeichen, das Ganze habe ich genannt kleiner Nano.
Aha.
Und dann habe ich
als Causa Obscura News für Nerds,
ja, genau,
hast du gerade zwei Rubriken zusammengemasht.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssten wir die Kategorie Causa Obscura abschaffen oder umbenennen, weil ich hatte schon lange keine Causa Obscura mehr irgendwie.
Dafür habe ich eine.
Ja, okay, gut, dann lassen wir es so. Aber ich habe auf jeden Fall als zweites News für Nerds gebracht. Mitgebracht. Ob ich das jetzt als Zwischenspieler dann sozusagen klassifiziere oder Causa Obscura, ist ja eigentlich wurscht.
Wir hatten das mal auch als eigene Kategorie. Ich weiß nicht, wo die hin ist.
Ja, stimmt. Ja.
Naja, ja. Ich habe auf jeden Fall mir tatsächlich mal ein Paper wieder rausgesucht, weil ich masochistische Tendenzen hatte in der letzten Woche.
Und viel Zeit.
Ja, aber letztendlich habe ich es auch erst heute Vormittag gelesen.
Okay.
Und das habe ich genannt grünes, schwarzes Gold.
Okay.
Und als Causa Obscura habe ich etwas mitgebracht mit dem Namen To the Moon.
To the Moon. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Grünes, schwarzes Gold, das klingt für mich irgendwie nach Gold, das verschimmelt ist.
Dann hätte ich grün-schwarzes Gold dann gesagt.
Ja, okay. Jetzt habe ich eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Ja, sollen wir Münze werfen, wer anfängt, oder?
Naja, ich müsste eigentlich anfangen, weil ich aufhöre.
Ja, okay. Dann hau mal dein grünes, schwarzes Gold raus. Wenn ich einen Tipp abgeben darf.
Gib dann, einen Tipp ab.
Dann gehe ich davon aus, dass es um irgendwas geht, wie man, sage ich mal, umweltfreundlich Öl herstellen, gewinnen oder sonst was kann.
Da könntest du mit Recht haben, weil ich habe mir was rausgesucht von der Uni Bremerhaven.
Bremerhaven? Uni Bremen. Ja, moin.
Ja, shit, ey. Jetzt. Und die biegen Buddha-Kreuzfahrten an. Oh Gott. So schlimm ist es nicht. Und zwar haben die sich, die haben da halt so ein Mischmasch-Institut, was sich mit Biologie und
Mischmasch-Institut, ja.
Also für marine Tiefseebiologie quasi.
Okay.
Und die beschäftigen sich damit Algen. Und der Herr Antonio Gavalas Olea und sein Team haben sich halt mit den mit der Kategorie Rotalgen auseinandergesetzt. Und Rotalgen zählen zu den Mikroalgen. Habe ich erst gesagt, so, Mikroalgen? Mhm. Es gibt auch sogenannte Makro- oder Großalgen. Die kennt, glaube ich, jeder. Weil Seetang oder halt hier so diese Blätter, in die Sushi gemacht wird oder sowas.
Mhm.
Das sind Großalgen.
Ah, okay. Ah, und Rotalgen, ja, okay, ich kann es mir vorstellen, weil Rotalgen sind ja eher so Richtung einzelne Zellverbände.
Richtig, genau. Okay. Das Mikroalgen sind halt nur so kleine Zellchen quasi. Aber die können was ganz, ganz Tolles, nämlich die können Lipide produzieren oder beziehungsweise Polylipide, die sie halt als Stoffwechselprodukt ausscheiden. Mhm. Also die nehmen dann CO2, machen dann ein bisschen Photosynthese und dann machen sie noch anderen Kram und dann kommt halt sowas dabei raus. Und die haben halt da ein bisschen rumgeforscht und haben halt herausgefunden, dass man diese, also grundsätzlich ist das schon Stand der Technik, dass halt für Cremes, also für Pharma- und Lebensmittelindustrie werden halt schon so Biolipide halt verwendet von diesen Algen.
Mhm.
Und die haben halt herausgefunden, dass man halt von dieser speziellen Rotalge, die einen fürchterlichen lateinischen Namen hat, dass man dieses Lipid auch als Schmierstoff und für Additive für Treibstoffe benutzen kann. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil Schmierstoffe wird man auch immer noch brauchen, egal ob wir jetzt halt weiter verbrennungsmotorisch unsere Fahrzeuge, unsere Mobilität grundsätzlich, also egal ob es jetzt halt um Schiffe, Flugzeuge, Autos, egal, Züge auch. Also egal ob das verbrennungsmotorisch oder elektrisch oder was auch immer angetrieben, Schmierstoffe wirst du immer brauchen, weil da, wo sich halt Dinge bewegen, Maschinen immer, da hast du immer Metall auf Metall oder Keramik auf Metall. Und das muss immer geschmiert werden. Egal, was du da machst.
Was denn?
Und letztendlich haben wir, wenn du die halt, halt Mineralöle, ist immer noch dann halt fossil aus dem Boden. Wir hatten ja schon mal über Destillationskolonnen gestellt, dass du halt dir das halt raffinierst und da halt rauskommt. Hast du das halt immer noch. Also du musst immer noch Erdöl raffinieren, um halt dann an die Schmierstoffe und vor allem die Additive dann dran zu kommen. Mhm. Und deshalb wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir das auch erneuerbar, sagen wir mal, herstellen können. Also diese quasi Algen züchten und uns da dann von denen das abzweigen. Das wäre ja schon sehr
sick. Wollte gerade sagen.
Ja, das Problem ist, was die halt haben, die sind halt biodegradable, also biologisch abbaubar.
Mhm.
Und das ist immer so ein bisschen ein Problem. Wenn man die halt misused, dann verkohlen die halt. Und dann zerfallen die und das ist dann halt auch alles sehr unschön. Also da gibt es auf jeden Fall noch genug zu tun, dass die halt stabiler werden und vor allen Dingen auch raffinierter. Das heißt, wenn wir Schmierstoffe haben, wollen wir immer quasi Lipide, das ist halt wie Polymere oder sowas, gleicher Kettenlänge. Das ist ja auch das, was wir bei Treibstoffen haben. Klassisch die Oktanzahl oder bei Dieselkraftstoffen die Cetanzahl. Das ist halt quasi die Anzahl an C-Atomen in der Kette.
Mhm.
Und das sollte halt nicht zu weit variieren. Also nicht kurze und sehr lange, sondern du willst ein bestimmtes Band haben, damit du das Verbrennungs- oder Schmierverhalten in dem Fall genau bestimmen kannst. Und nicht sagen kannst, so je nach Schaden. Irgendwie halt.
Genau.
Mal, ne, bei Sprit wäre dann halt, der macht halt Bumm. Aber wie gut, weißt du halt nicht.
Ja.
Und das wird halt auch immer wichtiger, weil das halt deine, je effizienter du deinen Motor haben willst, höhere Verbrennungstemperaturen, Dichten, dann musst du das halt auch genau einstellen, weil sonst halt das früher kaputt, so früh kaputt geht oder halt ein anderes Verhalten zeigt. Und da deine Betriebsfenster immer schmaler werden, weil du es immer mehr an diesen Optimalpunkt dran entwickelst, musst du das halt wissen. Und deshalb haben sie sich ein bisschen hier in dem Paper, was ich herausgefunden habe, das ist von 2020, also relativ recent, mal damit auseinandergesetzt, wie züchte ich den Scheiß so, dass der halt genau das Lipid produziert, in der Qualität auch dann halt reproduzierbar, und vor allen Dingen mit dem höchsten Output, weil ich möchte ja auch möglichst effizient was haben. Und da haben sie sich halt ein paar Faktoren angeguckt, die sie da gemacht haben. Zum Beispiel haben sie sich also die Anbaubedingungen angeguckt und die die Harvesting, der Erntezeitpunkt quasi. Und die haben halt 2320 Versuchsreihen damit gemacht.
Okay.
Das fand ich schon ein paar.
Wollte gerade sagen.
Und zum Beispiel haben sie den, den Salzgehalt in dem Medium, also dem Wasser, in dem sie die Algen gezüchtet haben. Und weil sie herausgefunden haben, dass das sehr, sehr stark das Wachstum beeinflusst. Und dabei haben sie herausgefunden, dass ein Wert von 8,25 Practical Salinity Units, kurz PSU.
Was ist das denn für eine Einheit?
Der Salzgehalt.
Ja, aber Practical...
Salinity Units, ja.
Aber warum sagen die nicht einfach irgendwie wie Mol pro Liter, also eine normale Konzentration? Ja, ich egal, okay. Amis.
Haben sie... Nee, Bremerhaven.
Ach ja, stimmt ja.
Fischköppe.
Okay, mach's mir noch... Okay, egal, erzähl weiter. Ich frage
nicht deshalb nach. Ich hab dann, deshalb habe ich das auch nachgeguckt. Ich so, PSU, okay. Weil, ja, 8,25, schön. Was heißt das denn? Und ungefähr, also wenn du dir das so willst, die Ostsee hat 0,8.
Und wie viel hatte das Medium jetzt?
8,25. Die Nordsee hat 3,5, das Mittelmeer 3,7. Also so ungefähr, da sind Meere. Der Atlantik hat 3,5. Also ein bisschen salziger als so ein Meer. Mhm. Finden die geil.
Mhm.
Aber wenn du zum Beispiel hier jetzt, wenn mal hier so, Moment, wo war das hier? Das Tote Meer. Das Tote Meer ist ja dafür bekannt, dass es so salzig ist. Das hat einen PSU von 28.
Oh, okay.
Das fänden sie auch scheiße, weil sie haben dann herausgefunden, wenn du halt zu 16,5 hochgehst oder 24,75, das hemmt das Wachstum dann wieder. Mhm. Also 8,25 fanden sie supi. Haben sie sich gut gefühlt. Und dann haben sie auch noch die Temperatur ein bisschen variiert, so 20, 25 Grad und dann mal geguckt. Und da siehst du halt, dass am Anfang... zum Start des Wachstums sind die relativ temperaturunsensibel. Das ist halt Temperatur so, eigentlich egal, diese 5 Temperatur, also Grad Celsius Schritte, relativ uninteressant. Aber so bei 10 Tagen ist es schon ein relevanter Unterschied. Und da möchten sie eher 25 statt 20 Grad. Also wärmer, ein bisschen wärmer ist ein bisschen besser. Also warm und salzig finden sie gut. Oh, sorry, ich muss mal... Kannst du schneiden? Was haben wir nicht gehört? Habe kurz abgenippelt. Das Sprechen ist noch ein bisschen schwierig. Und dann haben sie noch ein Experiment geführt mit externen also Kohlenstoffquellen. Also wenn man quasi nicht nur CO2 als Kohlenstoffquelle zufügt, sondern auch noch Sodiumbicarbonat.
Okay.
Weißt du, was das ist? Backpulver.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht einfach Soda sozusagen?
Ja. Dann haben sie da reingeschmissen und herausgefunden, dass das tatsächlich am Anfang auch hilft, aber gegen Ende des Lebenszyklus eher das Wachstum hemmt.
Mhm. Haben die auch was zum pH-Wert gesagt?
Wahrscheinlich nicht, dass ich das weiß.
Weil das ist, macht ja auch ein bisschen, sage ich mal...
Ich habe mir das jetzt halt auch rausgesucht. Okay. Ich wollte dann jetzt nochmal auf die, weil sie sich dann halt noch die Viskosität angeschaut haben von dem Zeug, weil das war ja auch noch relativ wichtig, also das für eine Qualität kriege ich da raus. Mhm. Und wenn du halt Schmierstoffe hast, willst du halt eine gleichmäßige Viskosität haben. Das Problem ist, dass bei Mineralölen auch die Viskosität ist temperaturabhängig, druckabhängig.
Logisch, ja.
Und hängt von der Schergeschwindigkeit an. Das heißt, wie schnell, also Schergeschwindigkeit kann man sich vorstellen, ich habe zwei Flächen, tue dann das Öl dazwischen und ziehe diese zwei Flächen übereinander weg. Mhm. Und die Schergeschwindigkeit ist quasi, mit welcher Geschwindigkeit ich das tue. Und das wären halt wichtige Einflussparameter. Und das haben sie dann auch noch untersucht und haben dann halt festgehalten, dass dieses Lipid von den Rotalgen ein nicht-newtonsches Schärverhalten aufweist.
Mhm.
Also nicht-newtonsche Flüssigkeiten, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist, kennt doch vielleicht jeder dieses Experiment mit der Maisstärke und Wasser.
U-Black.
Das heißt, wenn ich es nicht anfasse, wirkt es flüssig. Und wenn ich halt eine Scherkraft aufwerke auf dieses nicht-newtonsche Fluid, dann fällt es sich wie ein Feststoff. Das heißt, mit zunehmender Schergeschwindigkeit steigt die Viskosität von dem Zeug.
Und das ist bei dem Öl auch so, oder?
Das ist bei dem Öl hier auch so. Das ist ein bisschen ein Problem, wenn man sich jetzt mal den Hubkolbenmotor zum Beispiel vorstellt, der halt, wenn der Kolben durch das Öl dann da lang geht und mit einer höheren Geschwindigkeit eine höhere Kraft, Gegenkraft erfährt. Widerstand.
Mäßig gut.
Vor allen Dingen, weil es gibt keine Hinweise für ein newtonsches Plateau. Das ist so genannt, also quasi, dass die Scherkraft, also die Kraft, die da dem entgegenwirkt, irgendwann bei höheren Geschwindigkeiten dann einfach konstant bleibt. Das wäre ja blöd. Cool, weil dann kann ich quasi die Schergeschwindigkeit erhöhen, ohne dass ich noch einen zusätzlichen Widerstandswert bekomme. Das heißt, das sieht relativ, wenn man das sich hier anguckt, relativ proportional aus. Das heißt, je schneller ich schere, desto höher viskoser wird dieses Öl.
Ja, damit ist es ja eigentlich zum Schmieren ungeeignet.
Du musst halt nur den Anwendungsbereich relativ gut wählen. Das heißt, niedrige Schwergeschwindigkeiten, dann kann es ja gut funktionieren.
Hydraulik.
Ja, das ist schwierig. Auch da gibt es ja dann, wenn du halt quasi in den Rohrleitungen hast, hast du ja schon quasi auch Schergeschwindigkeiten, weil an der Rohrwand hast du ja immer Geschwindigkeit 0. Da haftet es an und Richtung in der Mitte hast du halt Fließgeschwindigkeit. Das heißt, da hast du auch immer. Aber ja, tendenziell
dann
ist da eher
ein Schwieren von Hydraulikkolben. Die bewegen sich ja nur langsam.
Die bewegen sich, genau. Das wäre jetzt zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall gibt es anscheinend noch mehr zu machen. Ich habe auch bei dieser Forschungsgruppe nachgeguckt. Die hauen auch mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit immer neue Paper, auch immer ungefähr, also in dem Forschungsgebiet dann halt raus.
Ja. Naja gut, bei wie vielen Forschungsreihen waren das? 2000 oder so?
2320.
Ja, da kannst du natürlich auch ein bisschen Output
generieren. Ja, gut, dann machst du halt ein paar, du hast, wenn du halt, weiß ich was, 100 von so Kolben hast, wo du halt die Algen drin hast, da kannst du in allen halt anderen Salzgehalt rein, dann bist du auch relativ schnell dran. Also wenn ich mir überlege, bei uns am Institut, wenn wir halt so Schweißversuchsreihen machen, da haben wir jetzt auch, wenn du Projektarbeiten machst, also quasi das, was du noch relativ früh in deinem Studium machst als wissenschaftliche Arbeit, da haben wir auch Versuchsreihen mit 2000, also 1500 Parametern oder so.
Okay. Dann ist das nur für mich als Mediziner viel.
Ich habe ja schon mal gesagt, dass eure Versuchsgrößen
sind. Ja, ich weiß schon.
Ja.
Fancy.
Dabei wollte ich es erstmal belassen.
Interessant. Also ich kannte bisher Rotalgen nur aus dem Urlaub, ich weiß jetzt nicht, ob das die, wahrscheinlich ist es nicht dieselbe Familie, die da auch im Labor hatten. Aber ich kenne das nur, weil da war dann mal eine ganze Zeit lang der Strand gesperrt gewesen wegen der Rotalgenblüte, die da in dem ja besonders stark ausgefallen ist, weil die auch irgendwie ein Endotoxin bilden, was dann als Aerosol halt beim Brechen der Wellen in die Luft gelangt. Und das reizt enorm die Atemwege. Und das ist tatsächlich, also ich hätte es gar nicht gedacht, weil ich dachte so, ich bin ja gesund, habe keinen, weil es wurde halt immer speziell davor gewarnt, dass Leute, die irgendwie Asthma haben oder sowas, halt die Küstenregion meiden sollen. Und ich bin dann trotzdem mal da hingegangen, nicht ins Wasser, aber spazieren. Und es war wirklich so, dass ich die ganze Zeit so einen unangenehmen Reizhusten irgendwie hatte, der dann auch besser wurde, als ich dann wieder im Haus war.
Ach, lustig.
Also es ist irgendwie, also man hat jetzt nichts irgendwie gerochen oder sonst irgendwie das Augen gebrannt haben oder so, aber wirklich halt geht das irgendwie auf die Lunge anscheinend. Also da kannte ich bisher nur die Rotalgen.
Für Leute, die das wissen, das Zeug heißt Dicksoniella grisea.
Aha.
Ja, jetzt sind wir alle.
Schöner Name. So nenne ich meine erstgeborene Tochter.
Dicksoniella?
Genau. Nein. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen.
Ja, wunderbar. Let's move on.
Genau, let's move on, bevor ich. Anyway. Bevor ich auch noch weitere blöde Gedanken komme. Nee, komme ich zu meinem ersten Thema. Klein, kleiner Nano. Da kann ich dich erstmal direkt fragen. So, wenn du das Wort Nano hörst, was verbindest du damit oder woran denkst du als erstes?
Nanopartikel, Nanoroboter.
No, aber assoziierst du damit eher was Gutes oder?
Ja, Nano ist immer fancy.
Ambivalent.
Wenn Hersteller wollen, dass du irgendwie ihrem Produkt Hightech zuschreibst, dann sagen sie Nano. Ist wie Quanten. Alles, wo Nano oder Quanten vorhängt, ist automatisch gut und wichtig.
Okay, also assoziierst du damit eher was Positives, ja, sage ich mal.
Ja, wobei in der Pop-Literatur oder sowas ist das ja immer irgendwie mit Gefahr belegt, weil Nano...
Ne, stimmt.
Roboter, die Auslöschung der Menschheit.
Ja. Also, genau, wie du schon gesagt hast, Nano ist immer irgendwie fancy und modern. Und um das Ganze mal sozusagen generell aufzudröseln, Nano kommt aus dem Griechischen oder leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet sozusagen übersetzt sowas wie Zwerg, was ich ganz süß finde irgendwie. Und das wusste ich auch nicht bisher. Und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter. Also das ist was man optisch, je nachdem wie groß, muss man sagen, also wie viel Nanometer etwas hat, kann man das rein optisch nicht mehr auflösen, weil die Wellenlänge von unserem sichtbaren Lichtbereich ja auch in Nanometern gemessen wird. Und du kannst mit Licht einer Wellenlänge, zum Beispiel von einer Wellenlänge von, sage ich mal jetzt 500 Nanometer, kannst du halt auch nur Gegenstände auflösen optisch, die über 500 Nanometer liegen. Also wenn die kleiner als 500 Nanometer sind, kriegst du die optisch halt einfach nicht mehr dargestellt.
Ach.
Es sei denn, es gibt auch noch so fancy Interferenzmikroskope, da kann es noch ein bisschen kleiner wieder gehen, aber das ist dann auch eigentlich keine, nicht mehr im klassischen Sinne eine optische Darstellung, sage ich mal. Und genau, also ein Nanometer entspricht damit auch einem Zehntausendstel der Stärke eines menschlichen Haares, um das nochmal, sage ich mal, ein bisschen bildlicher darzustellen. Und wie du schon gesagt hast, so Nanoroboter und so weiter und aus der Popliteratur kennt man das ja durchaus aus Elektronik und sowas. Und in Verbindung mit, sage ich mal, Medizin und Menschen ist ja Nano immer so ein, sage ich mal, zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Also entweder ist es cool und fancy oder es ist böse.
Und was dazwischen gibt's nicht.
Ja, genau. Und es ist ja auch zum Teil jetzt eben mit, sage ich mal, Argument der Impfgegner und der Querdenker-Szene, dass diese, weil in den aktuellen Impfstoffen, also den mRNA-Impfstoffen, wird halt diese mRNA auch durch eine Nanopartikelhülle vor der frühzeitigen Verstoffwechselung oder Zersetzung eben geschützt. Und das ist ja auch immer ein Argument von denen so, ja, da ist ein Nano drin, das ist böse. Und da wollte ich mal so ein bisschen, sage ich mal, auch Licht ins Dunkle mitbringen. Weil Nano ist überhaupt kein Novum, sage ich mal. Also Nanopartikel werden, wie gesagt, in der Technologie und gerade so in Bezug auf Halbleiter und moderne Mikrochips wird das in Anführungszeichen schon Ewigkeiten genutzt, sofern man in dem schnell entwickelnden Sparte überhaupt von Ewigkeit reden kann. Aber ein Institut in München, von der Technischen Universität in München, die Forschungsneutronenquelle Heinz Meyer Leibniz, kurz FRM2 genannt.
Ah, okay.
Eben von der Technischen Universität in München, untersucht schon seit langem Nanopartikel. Und besonders in Form von mRNA eben. Und die Erkenntnisse daraus wurden eben auch bei der Umsetzung von den aktuellen Covid-19-Vakzinen genutzt. Und da werden eben, wie gesagt, die mRNA, also die mRNA, die das Spike-Protein kodiert, wogegen dann ja der Körper die Antikörper bilden soll, wird eben mit einer Hülle aus Lipid und anderen Polymeren geschützt, damit es eben nach der Injektion nicht direkt zersetzt wird, sondern eben erstmal in den Zellkern, die Zelle gelangt, um dort dann eben entsprechend dieses Protein bilden zu können, woraufhin dann die Immunität gebildet wird. Das ist nicht das einzige Beispiel, wo, sage ich mal, Nanopartikel sinnvoll und nützlich sind. Ein großes Problem in der Medizin ist auch immer wieder die Blut-Hirn-Schranke. Die Blut-Hirn-Schranke ist was Besonderes, weil normalerweise ist es so, dass im gesamten Körper auf Ebene der Kapillaren und Arteriolen und Venolen, das sind, sage ich mal, die nächstgrößere Gefäßeinheit, sage ich mal, ist es so, dass Stoffe relativ frei diffundieren können bis zu einer gewissen Größe. Und das, sage ich mal, also die normalen Medikamente, so sage ich mal, normale Schmerzmittel, Antibiotika und sowas, die können in den normalen Kapillaren relativ frei dann ins Gewebe eben eintreten und dort dann eben auch in die Zellen aufgenommen werden, um dort zu wirken. Sonst wird das Ganze ja auch nicht funktionieren. Aber die Blut-Hirn-Schranke hat natürlich einen Sinn, weil das Gehirn sehr sensibel ist, was eben Schwankungen, was, sag ich mal, Nährstoffversorgung und generell das umgebende Milieu angeht, sind Nervenzellen halt relativ picky, um es mal so auszudrücken. Und deswegen sorgt die Blut-Hirn-Schranke eben dafür. Das ist ein sehr, sehr dichtes Endothel, also eine sehr, sehr dichte Zellbarriere, wo im Prinzip nichts durchkommt, beziehungsweise das, was durchkommt, durch spezielle Transporter direkt wieder herausgeschmissen wird. Also deswegen ist es auch immer ein Problem, sobald man eine Infektion im Gehirn hat, ist es sehr schwierig, die zu bekämpfen, weil es gibt wirklich nur 2-3 Antibiotika, die, sage ich mal, standardmäßig genutzt werden, die überhaupt in der Lage sind, genau die Blut-Hirn-Schranke zu passieren, um dort zu wirken. Und das stellt einen dann oft vor Herausforderungen und man macht es heutzutage zum Teil auch, dass man das dann, wenn man eben irgendwas ins Gehirn kriegen möchte, dass man das gar nicht übers Blut gibt, sondern direkt in die Rückenmarksflüssigkeit gibt, die ja auch das Gehirn umspült, um dort dann eben höhere Wirkstoffkonzentrationen zu erreichen, wobei es dann natürlich auch schwieriger zu dosieren ist und so weiter. Und da will man sich eben auch die Nanopartikel zunutze machen, weil Nanopartikel hat man nämlich festgestellt, die ignorieren, sage ich mal, die Kapillaren, also da, wo das eigentliche Problem der Blut-Hirn-Schranke ist, wenn man eben Stoffe ins Gehirn kriegen möchte. Die Kapillaren werden da im Prinzip ignoriert, sondern Nanopartikel gehen hauptsächlich durch die Venolen. Also im Prinzip, du hast, wenn du jetzt eine Zu- und eine Ableitung dir vorstellst, kommt als erstes Arterie, dann die nächst kleinere Einheit ist die Arteriole, die ist etwas kleiner und auch schon anders aufgebaut, hat keine richtig feste Ummantelung mehr. Dann kommen die Kapillaren, die nur noch eine einzellige Ummantelungsschicht haben und dann kommt nach der Kapillare kommt im Prinzip wieder für den Abfluss als erstes die Venole und dann kommt die Vene. Und auf der Ebene der Venolen können dann diese Nanopartikel relativ frei die Gefäße oder die Blutbahn verlassen. Und das will man sich dann eben zunutze machen, um besser Medikamente generell einfach ins Gehirn bzw. ins zentrale Nervensystem zu bekommen. Und man stiehlt da besonders auf, beziehungsweise in Richtung Alzheimer, weil da ist ja das Problem, oder bei, also es gibt natürlich verschiedene Formen von Alzheimer, aber bei der am besten erforschten Form des Alzheimers ist ja das Problem, dass sich da fehlgefaltete Proteine letztendlich ansammeln. Und es gibt in vitro, also im Labor, durchaus vielversprechende Medikamente, die die Bildung davon verhindern können oder schon vorhandene fehlgefaltete Proteine eben abbauen bzw. zerstören können, sodass dass das sich eben nicht dort ansammeln kann und eben zu den bekannten Symptomen der Alzheimer-Erkrankung führen kann. Aber das Problem war bisher eben immer, wie kriegt man das Zeug halt an den richtigen Wirkort? Weil ich meine, im Labor ist es immer einfach, da ist eine Petrischale und kippst es halt drüber, salopp gesagt. Aber im Organismus ist es dann immer schwierig, das dorthin zu kriegen. Und man erhofft sich eben dadurch, dass man immer mehr über Nanotechnologie in dem Sinne und halt Nanoformulierungen in der Medizin herausfindet, dass man da dann eben sich das zunutze machen kann, um eben besser oder überhaupt mal Wirkstoffe eben an den entsprechenden Wirkort zu bekommen. Ein anderes Feld, wo es auch schon eine Zulassungsstudie tatsächlich gibt, ist die Mukoviszidose. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine Erberkrankung, die dazu führt, dass mikroskopisch große Haare auf den Zellen, besonders in der Lunge zum Beispiel, nicht funktionstüchtig sind, und die benötigt die Lunge eigentlich, um halt den Schleim, den die Lunge produziert, halt abtransportieren zu können und auch zu verflüssigen. Und das funktioniert eben nicht, wodurch sich dann eben der Schleim ansammelt und eben zu verschiedenen Problemen führt bei den Erkrankten. Und es gibt zwar mittlerweile viele Möglichkeiten, das auch zu behandeln, aber dennoch haben die oft Probleme mit Infektionen, die sich dann eben dort einnisten. Und besonders mit Biofilmen von einem Erreger, der sich Pseudomonas aeruginosa nennt. Das ist ein sogenannter Pfützenkeim. Genau, also ein Nasskeim ist das. Der fühlt sich eben...
Ich wollte gerade sagen, lebt der in Pfützen.
Genau, der fühlt sich halt in Umgebungen, die feucht, warm sind, sehr wohl. Und da ist halt, sage ich mal, eine verschleimte Lunge ein Paradies. Und das Problem bei sogenannten Biofilmen ist halt immer, dass das nicht einfach ein reiner, sag ich mal, Bakterienrasen ist, sondern der über sich drüber einen aus verschiedenen Stoffen gebildeten Film bildet, der im Prinzip als Schutzbarriere für sich wirkt. Und ein standardmäßig eingesetztes Antibiotikum gegen eben den Pseudomonas-Keim ist Tobramycin. Der wirkt auch sehr gut. Aber das Problem ist eben, dass der nicht durch diesen Biofilm normalerweise durchkommt. Und deswegen kann man damit halt bei so Mukoviszidose-Patienten diese schlecht damit behandeln. Und da gibt es jetzt erste Studien dazu, dass man den eben in ein Lipid-Flüssigkristallstruktur einbettet aus Nanopartikeln. Weil diese Nanopartikel können nämlich diesen Biofilm frei passieren. Sodass man dann eben die Chance hätte, im Prinzip diesen schützenden Biofilm zu umgehen, um dann das Antibiotikum wieder direkt an den gewünschten Wirkort zu bringen, um damit dann wieder effektiv diese Erkrankung zu behandeln. Und in dieser Studie hat sich gezeigt, dass eben dieses Tobramycin, was in dieser Flüssigkristallstrukturen verpackt ist, 100.000 Mal besser wirkt, als wenn es, sage ich mal, rein... per Aerosol oder so verabreicht wird. Und dadurch erhofft man sich damit dann eben, das besser applizieren zu können. Und was auch, sage ich mal, wo man drauf schielt und was man sich erhofft, sage ich mal, ist, dass man gegebenenfalls andere Medikamente generell, zum Beispiel auch transdermal applizieren kann. Also in Form, dass man das einfach über die Haut aufnehmen kann. Da ist halt das Problem immer, dass man normalerweise nicht oder nur schlecht über die schützende Hornhautbarriere kommt. Also die Haut besteht aus verschiedenen Schichten. Die äußerste Schicht ist das sogenannte Stratum corneum. Das ist einfach, sage ich mal, tote Zellen. Das ist halt unsere oberflächlichste Hautschicht, die uns eben natürlich bewusst vor Molekülen, Bakterien etc. schützt. Und es gibt ja schon zum Beispiel Bei chronischen Schmerzpatienten gibt es ja auch Opioidpflaster, die man aufkleben kann. Ja, die
klebt einem so auf und dann diffundiert das langsam dann.
Das genau, Blut. Genau. Und das funktioniert halt, weil diese Opioide eben sehr lipophil, sage ich mal, formuliert sind und dadurch gut dadurch können. Es gibt ja auch die allseits bekannten Nikotinpflaster. Das ist im Prinzip dasselbe in grün. Aber es wäre halt auch super, wenn man das Gleiche irgendwie machen könnte, zum Beispiel für Insulin oder gar Impfstoffe, dass man sagen kann, man muss nicht mehr pieksen, sondern man muss sich einfach nur ein Pflaster irgendwie auf die Haut hauen und hat dann eben entsprechend die Wirkstoffe appliziert. Da ist nur, wie gesagt, bisher immer das Problem gewesen, dass man diese Schutzbarriere hat. Und es gibt jetzt erste Ansätze, wo man im Prinzip auf diese Pflaster im Prinzip Nanonadeln aufbringt, die man jetzt nicht spüren kann, wenn man es sich auf die Haut aufbringt, aber die dann eben in der Lage sind, aufgrund ihrer Nadelstruktur diese äußerste Schicht zu penetrieren und damit dann eben den Wirkstoff an den entsprechenden Ort abzugeben. Ja, und aber wie ich auch schon gesagt habe, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und bei dieser, sage ich mal, negative Assoziation ist nicht hundertprozentig unberechtigt. Und das war der Zeitpunkt, wo ich feststellen musste, dass Corona anscheinend nicht nur auf die Lunge schlagen kann, sondern auch auf die Blase. Aber nach einer kurzen Pause konnten wir dann zum Glück unsere Folge fortsetzen. Genau, man muss bei diesen Nanopartikeln auf jeden Fall klar unterscheiden, worüber man da spricht. Weil, also du erinnerst dich mit Sicherheit auch daran, dass in der Vergangenheit oder zum Teil auch noch heute oft die Diskussion war bezüglich Nanopartikeln mit hier Aluminium und Titan in Deodorants und Sonnenschutzmitteln und sowas.
Ja, ich glaube, über das mit der Sonnencreme hatten wir auch mal gesprochen.
Ja, aber ich meine, da ging es um was anderes in der Sonnencreme, nicht um das Titan. Aber ich weiß es gerade auch nicht mehr hundertprozentig genau. Wobei man da auch klar unterscheiden muss, einmal zwischen echten Nanopartikeln und auch Metallionen. Das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt über ionische Metalle sprichst oder, sage ich mal, wirklich die Nanopartikeln von den Metallen. Und was auch ganz wichtig ist zu unterscheiden, weil offiziell zählen, also nach der Definition, sage ich mal, zählen so diese als Nanopartikel bezeichneten Stoffe jetzt auch bei den Impfstoffen oder so gar nicht als wirkliche Nanopartikel, weil über Nanopartikel sprichst du eigentlich nur bei körperfremden Substanzen und das sind ja letztendlich Lipide und Proteine und die müssen halt toxikologisch ganz anders bewertet werden als eben so Nanopartikel aus Metall oder Glas, weil die eben biologisch abbaubar sind und im Körper halt einfach wirklich nicht lange überleben in dem Sinne, sondern einfach abgebaut werden als normales Stoffwechselprodukt. Deswegen sind die für den Körper halt nach aktuellem Wissensstand vollkommen ungefährlich. Und sag ich mal, Schwurbler ziehen dann oft den Vergleich bei Nanopartikeln mit Asbest, was aber was vollkommen anderes war, weil Asbest ja noch nicht mal wirklich eine Nanostruktur in dem Sinne war oft, sondern einfach wirklich die feinsten Fasern, die wirklich das Gewebe verletzt haben im Sinne und da dann eben zu chronischer Ansammlung geführt haben und dadurch dann eben später auch zu Krebs führen konnten. Und genau, deswegen sind diese Nanopartikel eben, also diese Lipid-Nanopartikel im engsten Sinne eigentlich streng genommen gar keine Nanopartikel, sind zwar in dem Nanometerbereich von der Größe her, aber sind eben vollkommen unbedenklich gesundheitlich nach aktuellem Wissensstand. Und deswegen sollte man da auch überhaupt keine Angst vor haben, dass jetzt in den Impfstoffen halt irgendwie Lipid-Nanopartikel drin sind. Die verweilen nur für wenige Tage bis maximal Wochen im Körper, bevor sie halt einfach über die normalen Stoffwechselwege abgebaut werden. Wohingegen, wo es, sag ich mal, gefährlicher wird mit Nanopartikeln, ist bei Reinigungsmitteln oder sowas. Wenn man da eben Aerosole bildet, dann können da auch halt feine, flüchtige Nanopartikel entstehen. Und auch zum Beispiel, um sozusagen auf die aktuelle Zeit zu verweisen, Desinfektionssprays oder sowas können auch Nanopartikel bilden, wobei da auch dann wieder die Frage ist, woraus bestehen die genau. Aber da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass das können durchaus auch halt gesundheitsschädliche Nanopartikel dann sein. Okay. Und genau, also muss man immer gucken, woher die Nanopartikel stammen und was es genau für Nanopartikel sind, um zu bewerten letztendlich, ob die potenziell gefährlich sind oder eben gar toxisch sind oder ob das einfach, sage ich mal, ja, nützliche Hilfsmittel sind, die man mit den aktuellen Techniken und dem aktuellen Wissen herstellen kann, um sie dann eben im positiven Sinne nutzen zu können.
Also alles eine Frage des Was.
Genau, sozusagen.
Schön. Das hat... Wir mögen ja eigentlich pauschale Aussagen.
Ja, gibet nicht.
Gibet nicht.
Gibet ja, sowas nicht. Muss ich nicht enttäuschen. Ja, dann würde ich sagen, nimm mich mit zum Mond.
Nimm mich mit, take me to the moon.
Genau.
Ich weiß nicht, ob das, das ist auch jetzt wieder mal, die Sau wurde auch durchs Mediendorf getrieben. Ich weiß nicht, ob du vor ein paar Wochen, glaube ich, ist das schon das erste Mal bekannt geworden, dass anscheinend eine SpaceX-Raketen-Oberstufe, also die Oberstufe einer Falcon 9, auf den Mond stürzen soll.
Nee, habe ich gar nicht mitbekommen.
Achso, ja, das ist auch Blödsinn.
Okay.
Weil es anscheinend die Oberstufe einer chinesischen Langer Marsch 3C-Rakete ist.
Aha.
Ja.
Und das ist jetzt gut, schlecht, ein Unterschied, weil?
Naja, weil es halt auf den Mond klatscht. Und was da eigentlich bedenklich dran ist, das ist halt wieder dieser Weltraumschrott.
Ach so.
Das okay. Weltraumschrott-Problem. Okay. Ich habe ja auch schon mal bei anderen Sonnen, vor allem bei den Saturn-Sonden, gesagt, dass man da sehr bedacht darauf war, dass man die Sonde halt im Saturn selber versenkt und damit und die nicht einfach so da durch die Gegend taumeln lässt, damit die da bloß nicht auf irgendeinen Mond klatscht und da irgendwas quasi kontaminiert oder so. Und wenn wir halt immer mehr halt da durch die Gegend schießen und die ganzen, unseren ganzen Schrott da durch das Sonnensystem torkeln lassen, dann könnte das auch mal halt irgendwas anderes treffen als den Mond. Jetzt, dass das auf den Mond klatscht, ist halt... Ja.
Kontaminieren muss, kann man da nichts mehr. Der Mond geht davon
nicht kaputt. Es sei denn, er ist wirklich aus Käse. Dann haben wir ein Problem. Und zwar stammt diese Oberstufe von einer Mission, die 2014 gestartet wurde, nämlich Chang'e 5T1. Und die wurde 23. Oktober 2014 gestartet und sollte halt ein Observationsmodul zum Mond bringen. Also war auch schon dahin. Das Problem ist halt auch, wie bei der SpaceX-Oberstufe, die Booster werden ja bei SpaceX wieder gelandet und bei der Langer Marsch-Rakete verglüht die einfach in der Atmosphäre. Aber die Oberstufe soll ja dann quasi bei auch weit draußen entfernten Satelliten oder halt, wenn du da irgendwas zum Mond befördern willst, musst du ja den noch relativ weit rausbringen. Und dann bist du halt so weit draußen, dass das Zeug nicht wieder zurück zur Erde stürzt. Oder du musst dir schon sehr viel Mühe geben, dass das dann halt wieder zurückkommt und in der
Erdatmosphäre wieder zurück navigiert.
Wieder in der Erdatmosphäre verglüht. Ganz interessant, also vielleicht noch ein bisschen zu dieser Langer Marsch 3C. Die ist 54,8 Meter hoch und wiegt, was haben sie hier gesagt? Ja, das ist halt immer 345 Tonnen. Aber da die zweite Stage, um die es hier geht, die da durch die Gegend torkelt, ist halt knapp 13 Meter hoch, hat 3,35 Meter Durchmesser und hat quasi 50 Tonnen, aber das ist halt Propellant, also inklusive Treibstoff.
Ich wollte gerade sagen, nicht die leere Hülle.
Nein, also wird das ein bisschen leichter. Also dem Mond macht das nichts. Da ist halt kleiner Krater dann mehr drauf, weil das wird ja mit einiger Schwung da drauf slappen. Ja, das ist jetzt auch aus quasi Mondgrößenverhältnissen 13 Meter jetzt noch nicht.
Ja, das ist wohl wahr. Und irgendwas wollte ich jetzt gerade gefragt haben im Zusammenhang.
Also ja, ich wollte eigentlich sagen, weil das Interessante dabei eigentlich, dass sie das gefunden haben, weil das wurde von einer Software entdeckt, dieses Objekt, das eigentlich dafür, die eigentlich dafür gemacht worden ist, quasi Trans-Pluto-Objekte zu finden.
Trans-Pluto-Objekte?
Ja, also die halt im äußeren Sonnensystem unterwegs sind.
Ach so, okay.
Also es ist quasi ein Asteroidenspotter.
Ja, okay.
Also hat es eigentlich genau das gemacht, was es sollte, nämlich sowas halt gefunden, was ja eigentlich relativ klein ist. Deshalb ist das eigentlich schon ziemlich cool,
wenn du ja, halt ich wollte gerade sagen, aber wenn es eigentlich außerhalb unseres Sonnensystems sein soll, wie...
Naja, Trans-Pluto-Objekte heißt halt nur, dass das halt quasi irgendwelche Asteroiden sind, die da von hinten kommen, also...
Ja, aber das ist doch viel näher dann gewesen, oder nicht?
Ja, ja, das ist zwischen Erde und Mond, aber ja, das ist ja wurscht, wo die das finden. Es heißt halt nur, dass es halt irgendwelche Kram, der von da in Richtung Erde geschleudert wird. Ist ja, wo du das dann entdeckst, ist ja egal.
Naja, ich meine, wenn du es ein bisschen früher entdecken würdest, ein bisschen weiter weg, dann kannst du vielleicht noch was machen. Wenn du es erst zwischen Mond und Erde findest, dann ist es eigentlich auch wurscht.
Dann ist es eigentlich auch wurscht, das ist richtig. Wobei, das ist ja nicht so, dass das Zeug dann direkt quasi von außen ankommt und die Erde trifft, sondern es wäre jetzt auch so, dass das halt so ein bisschen durchs Sonnensystem eiert und dann halt an sich annähert. Also das ist halt eigentlich so ein Hollywood-Mythos, dass das so...
Ja, okay, da hast du natürlich auch wieder recht, aber...
Also es kann ein paar Mal zwischen Erde und Mond durchsausen, bis es dann die Erde trifft. Also so immer in kleineren Orbits und dann oder größeren Ellipsen oder so. Und dann.
Fair enough. Ich gebe mich mit der Antwort zufrieden.
Ja, und man hat das halt dieses Ding halt dann gefunden, gespottet und halt WE0913A genannt, halt den Weltraumschrott einfach kartografiert, die Trajektorie relativ präzise bestimmt, halt gemerkt, dass das auf den Mond stürzt. Und da hat man halt versucht herauszufinden, was das ist. Und hat halt erst halt diese SpaceX-Rakete für den Verdächtigen gehalten, weil der halt da auch zu dem Zeitpunkt gestartet worden ist ungefähr und den Satelliten Discover gelauncht hat, auch relativ weit draußen. Und dann hat man aber herausgefunden, dass das quasi dann von der Richtung nicht ganz gestimmt hat und als man es angepinkt hat, die Reflexion von dem Ding hat nicht zu der quasi Lackierung von der SpaceX Falcon 9 gepasst. Also du pinkst das halt dann an und dann kommt ein Spektrum halt zurück und das Spektrum Geil. Hat nicht dazu gepasst. Und deshalb nimmt man halt an, dass das halt die chinesische Rakete ist.
Schon irgendwie fancy, was man heutzutage alles machen kann, ne? Pinkst das Ding deshalb an und sagst, unter Kausa nö, ich bin nicht rot, ich bin blau. So, ja, das war jetzt bildlich, aber ja, du weißt, was ich meine.
Ja, richtig. Also es ist eher dann halt, was da in dem drin ist für Metalle, für Legierungsmetalle. Aber ja. Fancy. Ja, ziemlich cool. Ja, deshalb wollte ich das auch nochmal kurz anmerken. Das fand ich sehr interessant.
In der Tat.
In der Tat. Dann mach nochmal News für Nerds.
Ja, ich mache nochmal News für Nerds. Da habe ich auch ein paar coole Sachen, beziehungsweise eigentlich finde ich das erste eigentlich mit am coolsten direkt, muss ich sagen. Und zwar geht es darum, ist ja immer besonders in der Viszeralchirurgie, logischerweise.
In der Viszeralchirurgie?
Ja, in der Chirurgie der Gedärme.
Achso, danke.
Es ist immer halt, oder generell in der Medizin ist es halt immer Mist. So, oder besser gesagt, auf Deutsch gesagt, scheiße, wenn du ein Loch im Magen oder im Darm hast.
Ach und, was.
Ja, genau.
Naja, weil, eins solltest du haben.
Ja, ja, und auf jeden Fall, weil da hast du dann halt immer das Problem, dass du es möglichst schnell entdecken möchtest und zumachen willst, weil sonst eben logischerweise Darminhalt in die Bauchhöhle gelangen kann und das wirklich unschöne Infektionen einfach macht und Entzündungen logischerweise. Und das möchte man halt tunlichst verhindern. Und bisher war das die einzige Möglichkeit eben, das Ganze dann zu suchen und dann zuzunähen. Das Problem beim Zunähen ist eben immer, dass du natürlich, also es ist sehr aufwendig, du musst es können, also du musst erstmal halt das dicht vernähen können, vom Skill her, sag ich mal.
Ja.
Und dann ist es natürlich so, gerade wenn du irgendwie, sag ich mal, wenn das kein frischer Schnitt ist, sage ich mal, der zum Beispiel bei einer Operation entstanden ist, sondern halt wirklich ein Riss oder sowas, der vielleicht auch erst nach ein, zwei Tagen entdeckt wird oder so, dann ist es auch so, dass das Gewebe natürlich an den Rändern jetzt nicht schön frisch und fest ist und generell ist eben Darmgewebe auch relativ, sage ich mal, weich und wenn du das dann eben nähst und du musst dann logischerweise auch einen relativ dünnen Faden nehmen, kann so ein Faden oder so eine Naht halt auch gut mal ausreißen einfach, weil das Gewebe logischerweise nicht zum Nähen gedacht ist. Und, und da gibt es jetzt eben ein neues Mittelchen, sage ich mal, wie die es so schön genannt haben, das chirurgische Duct Tape.
Ja, okay, gut.
Und zwar ist das ein transparentes Pflaster, was außen eine Polyurethanschicht hat und innen ein Polyacrylsäurepolymer, was zusätzlich noch mit Aminosäureestern versetzt wurde. Und das klebt dann eben sehr gut und spontan, besonders auf feuchten Gewebe, was natürlich auch sehr praktisch ist, weil logischerweise so ein Darm von außen nicht trocken ist, sondern logischerweise feucht.
Im Normalfall.
Im Normalfall. Und das klebt sehr gut da drauf und dichtet dann auch im Prinzip direkt diese Stelle sehr gut ab. Und durch diese Aminosäureester, die in diesem in der Polyacrylsäure mit versenkt wurden, hält das auch besonders gut eben auf Proteinen, weil ich meine, Proteine sind ja nichts anderes als Aminosäureverbindungen. Und was auch super ist, ist, dass sich das Ganze nach etwa einem Monat auflöst und währenddessen kann eben darunter dann der Riss oder der Schnitt sehr gut heilen. Und während sich das Ganze auflöst, konnte man auch bisher im Tiermodell keinerlei Entzündungen oder andere Reaktionen des Gewebes erkennen, sondern es löst sich wirklich einfach restlos danach auf. Und sowohl im Tiermodell als auch in menschlichen Zellkulturen konnte keinerlei Toxizität nachgewiesen werden. Das ein vielversprechendes neues Gadget, sage ich mal, ist für die Chirurgie, womit man gut eben so Risse oder Schnitte schnell und effizient versorgen kann, wo man dann, sage ich mal, weniger Skill für braucht und auch, sage ich mal, eine zuverlässigere Abdichtung hat. Und auch ein Vorteil ist, dass eben aufgrund dessen, dass es ein Polyurethan-Film, sage ich mal, ist, ist das Ganze auch bis zu einem gewissen Grad flexibel, was natürlich auch wichtig ist, weil durch die Peristaltik, also durch die Darmbewegung, das natürlich auch, sage ich mal, gedehnt und gestaucht wird und diese Bewegung kann das ohne Probleme dann dadurch mitmachen, wohingegen ja eine Naht einfach fest ist. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool und vielversprechend.
Ja, das hört sich halt von der Applikation deutlich sleeker an.
Dass ja, du
halt
genau, nur Motto, hast ein Loch, machst sauber, klatschst drauf, ist dicht.
Ja.
So ein bisschen wie Reifenflicken beim Fahrrad.
Ja, das ist also gerade, wenn du dann da noch denkst, du musst halt im Darm dann noch mit Nadel und Faden rumhantieren, das ist ja auch nicht die bestzugängliche Stelle.
Ja,
ja gut. Wenn du dann einfach dann halt dieses Pflaster und das auch noch so viele andere Vorteile hat, das ist ja, ja. Dass da bis jetzt noch keiner, also.
Naja, gut, du musst das halt erstmal irgendwie auch herstellen, ne?
Ja, aber das finde ich schon cool.
Ja. Dann das zweite von News for Nerds, was ich mitgebracht habe, ist aus Nature Communications. Da hat man sozusagen hellhörige Zellen entwickelt, weil man herausgefunden hat, dass es ein Kanalprotein gibt. Für die es wissen wollen, das ist das Kanalprotein TAPA1. Muss man sich nicht merken.
Ich wollte gerade sagen, du schmeißt immer mit diesen Namen um dich.
Ja, so heißen die halt. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. genau, und also das ist halt ein Kanalprotein, was in verschiedenen Zellen im menschlichen Körper vorkommt und da dann eben auf schädliche Stoffe reagieren kann und dazu da ist, diese dann auszuschleusen aus Zellen. Man hat jetzt herausgefunden, dass dieses TAPA1 Kanalprotein nicht nur so als normaler Kanal im Körper vorliegt, sondern auch sozusagen von außen aktivierbar ist, indem man das Ganze mit einer 7 MHz Frequenz Ultraschall vollschießt, sage ich mal, oder abschießt. Und da hat man dann eben das Ganze einmal im allseits beliebten Tiermodell der Maus ausprobiert und hat da dann sogenannte Heckzellen, das sind Zellen, die im Nervensystem vorkommen, so genetisch modifiziert, dass die eben auch dieses THPA1 Kanalprotein ausbilden, und hat dann da eben mit Ultraschall drauf geschossen, wenn man so möchte, und konnte dann eben nachweisen, dass diese Zellen dann aktiviert wurden dadurch. Und man erhofft sich, dass man das dann irgendwie längerfristig so einsetzen kann, dass man das auch in menschliche Nervenzellen einbringen kann, wodurch man dann zum Beispiel bei Parkinson im Prinzip mittels Ultraschall so eine tiefe Hirnstimulation machen kann, um da eben die Symptome zu mildern. Oder um zum Beispiel damit auch Herzzellen zu aktivieren, im Sinne, sage ich mal, eines nicht-invasiven Herzschrittmachers. Ha! Wäre natürlich auch sehr angenehm, wenn du einem da keine Drähte, sag ich mal, ins Herz bohren musst, mit einer Batterie, sondern einfach von außen einen Ultraschall draufhalten kannst.
Das wäre vor allem, weil es wieder non-invasiv wäre halt, ne?
Ja, eben. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr cool. Wobei das, sag ich mal, das hat noch einen wesentlich längeren Weg vor sich als das Pflaster,
das ich da vorher hatte. Das klingt auch noch,
ja. Und das letzte ist eher, sage ich mal, eine Ulk-News für Nerds. Da haben nämlich Forscher herausgefunden, dass auch schon Dinosaurier unter Husten und Schnupfen wahrscheinlich gelitten haben.
Ja, okay.
Und zwar haben sie an einem 150 Millionen Jahre alten Skelett des Dinosauriers mit dem schönen Spitzennamen Dolly, was 1990 im US-Bundesstaat Montana gefunden wurde, konnten sie am Skelett nachweisen, dass dieser langhalsige Pflanzenfresser aus der Gattung der Diplodocus.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Genau, dass der eben vermutlich eine Atemwegserkrankung hatte, weil da konnte man nämlich an den Halswirbeln konnte man nämlich Verknöcherungen nachweisen, die heutzutage auch noch nachweisbar sind bei Pilzinfektionen der Atemwege bei Vögeln. Und da das Atemsystem von den damaligen Pflanzenfressern und heutigen Vögeln relativ ähnlich ist, geht man davon aus, dass diese knöchernen Verwachsungen oder Wucherungen, die da entstanden sind, eben vermutlich aufgrund einer solchen Atemwegsinfektion aufgetreten sind und der eben aufgrund dessen wahrscheinlich Husten hatte, der arme Dino, und vielleicht sogar daran gestorben ist, das weiß man natürlich nicht.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall irgendwie lustig, so die Vorstellung, dass du so ein riesen also laut dem Paper war das ein eher kleinerer Pflanzenfresser, aber trotzdem, ich meine, klein ist bei Dinosauriern ja immer relativ. Und ich stelle mir gerade halt so einen riesen Langhals davor, der auf einmal so rumhustet.
Ich hatte auch so einen Brachiosaurier im Kopf, der dann auch so, weil die haben ja so einen gewellten Hals und dann können sie sich so langstrecken, wie so in einem Comic halt.
Genau. Ja. War bestimmt ziemlich laut, wenn die gehustet haben. Ja, oder so, genau. Ja. Das waren aber meine News für Nerds.
Okay. Cool. Ich bin immer noch bei dem Pflaster.
Beim Pflaster. Bist du eigentlich irgendwas am 3D-Drucken?
Ach so, ja.
Ah, okay. Ich höre nämlich die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund, wo ich denke, so, das könnte ein 3D-Drucker sein. Was druckst du denn Schönes?
Einen manuellen Kartschaffler.
Aha. Mit so Kurbel dann. Ah, ja. Musst du mir unbedingt mal zeigen, wenn...
Ja, wenn es dann mal fertig ist, ja.
Ja.
Die Orientierung der Teile ist nicht ganz so einfach.
Ja, das glaube ich. Und ja, also wie willst du das machen, dass der sozusagen die einzelnen Karten...
Ja gut, da ist halt eine Rolle drin und dadurch, dass die Karten da drauf sind, wie bei so einem echten Schaffler, nimmt der halt immer unterschiedlich viele Karten mit.
Ah, okay. Also druckst du das aus TPU oder?
Nö, PLA.
Und das reicht von der Haftung her, dass er die Karten mitnimmt?
Nee, da kommt halt Gummi drauf.
Also
das ist halt eine Rolle und da kommt halt so ein Gummisleeve, also ein Schlauch quasi drüber.
Lustig. Kann ich mir dann ja vielleicht mal angucken, wenn wir das nächste Mal vielleicht dann in Persona eine Folge
aufnehmen. Genau, wenn wir das quasi...
Genau, wenn ich dann nicht Corona-positiv bin.
Ja, so wie ich unser Glück kenne, ist das wahrscheinlich so.
Ach, ich hoffe nicht, ich habe keine Lust darauf.
Gut.
Ja, gut. Genug vom allgemeinen Geschwatze. Das war unsere heutige Folge. Wir sind wieder erstaunlich genau auf 1,5 Stunden gelandet.
Was hast du denn gelernt?
Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass ich sehr gespannt bin auf die kommende Formel-1-Saison.
Okay, das hast du gelernt.
Ja, okay, habe ich vielleicht nicht gelernt. Nee, dass ich weiterhin, okay, das habe ich auch nicht gelernt, aber ich bin trotzdem weiterhin gespannt auf das, was bei James-Webb-Teleskop noch so rauskommt, wenn das Ding dann cool genug für uns ist. Außerdem habe ich gelernt, dass wir auf grünem Wege demnächst vielleicht Öle herstellen können, die wir dann für Schmierstoffe verwenden können. Und wer weiß, vielleicht, wenn man das Ganze noch ein bisschen modifiziert, eventuell auch benutzen kann, um grünen Kraftstoff herzustellen, also den man dann für die Verbrennungsmotoren nutzen kann. Und ich habe gelernt, dass der Weltraumschrott, der so rumfliegt, bald einmal unseren liebenswerten Erdtrabanten knutschen wird und dass Weltraumschrott nicht ohne ist.
Nicht ohne ist.
Und mal wieder die Chinesen schuld sind. Wow, nein, okay. Wow. Nein, das sollte kein politisch inkorrektes Hate sein. Ja, okay. Oh, ich höre auf zu reden. Was hast du gelernt?
Dass die vierte Impfung eine Impfung gegen alles sein könnte, also gegen alle Corona. Lass es mich beschreien, ich möchte das.
Ich lasse es nicht beschreien.
Ich möchte, dass das so ist. Dass Nano weder schwarz noch weiß, sondern grau ist.
Ja, wegen mir.
Also eigentlich bin ich da nicht weiter gekommen, so. Ach ja, dass es Duct Tape für Darm gibt. Wobei, du kannst auch normales Duct Tape dafür benutzen. Funktioniert dann nur nicht so gut. Dass Ultraschall-Defis, würde ich sie jetzt nennen, dass sowas auf dem Weg ist, das wäre eigentlich ziemlich fancy.
Ja, das wäre, stell dir das mal vor, du hast einen Patienten mit Herzstillstand, irgendwie muss nur kurz eine Ultraschallsonde draufhalten und das Herz schlägt. Das wäre schon cool.
Sehr praktisch auf jeden Fall.
Aber ich glaube, das ist unrealistisch.
Wahrscheinlich, ja. Klingt ein bisschen Sci-Fi. Okay, dann kann ich uns noch rausbringen und dann...
Yes, tun Sie das.
Ja, also, ein Opa steigt... in einen Bus ein und zeigt dem Fahrer seine Fahrkarte. Aber das ist doch eine Kinderfahrkarte, stellt der Busfahrer fest. Da sagt der Opa, da können Sie mal sehen, wie lange ich auf diesen Bus gewartet habe. Ja, darfst das als Kritik von mir am öffentlichen
Personennahverkehr? Ich wollte gerade sagen, hat es was damit mit dem Personennahverkehr in Aachen zu tun?
Nein, wie kommst du denn da drauf?
Formel-Asiak. Ja.
Ja,
wunderbar. Dann freue ich mich, dass wir jetzt tatsächlich nochmal geschafft haben, eine Folge in unserem ursprünglich normalen Abstand aufzunehmen und dann auch hoffentlich rauszubringen.
Ja.
Hoffe dann, dass wir die nächste Folge auch wieder in 2 Wochen aufnehmen können.
Vielleicht und dass es mir dann wieder besser geht.
Genau, dass es dir dann auf jeden Fall besser geht. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Und vielleicht dann ja sogar in Persona die Folge aufnehmen können. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag.
Danke.
Ich kann jetzt ja nicht sagen, bleib gesund, aber werd wieder gesund. Und lass dich nicht von der Uni ärgern, nicht von den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch sonst nicht.
Wunderbar. Okay. Das wünsche ich dir natürlich auch.
Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Wunderbar. Tschüssi. Tschüss.